Herzlich willkommen! Der legendäre Mann aus dem Eis hat der Forschung viele Rätsel aufgegeben. Weshalb unternahm er den riskanten Fußmarsch über die Alpen? Was prägte sein Leben und das seiner Zeitgenossen? Und weshalb wurde er hinterrücks ermordet? Das alles heute in Nummer 4. Der Eismann. Auch wenn wir Menschen es bis zum Ende oft nicht glauben wollen, nach dem Tod werden wir zwar nicht unbedingt zu Staub werden, wie es in der Bibel heißt, aber bestenfalls einen guten Humus abgeben. In der Geschichte haben wir trotzdem immer wieder versucht, wenigstens den Körper Verstorbener zu bewahren. Plötzlich zeigt die Natur selbst, dass sie auch ganz anders kann. 1991 findet sich die vollständig erhaltene Leiche eines Menschen, aufbewahrt im Eis der Alpen seit über 5000 Jahren. Eine unvorstellbar lange Zeit. Und nicht nur das. Auch seine Ausrüstung ist erhalten geblieben, sogar einzelne Haare, die sonst in kürzester Zeit vergangen sind. Dieser Mann im Eis hat die Kenntnisse über unsere Vorgeschichte schlagartig erweitert. Am Ende der Steinzeit stieg ein schon fast 50 Jahre alter Mann mit Leichtigkeit in eine Region auf, in der auch wir heutigen Menschen ohne technische Hilfsmittel immer noch schnell den Tod finden können. Aber die Geschichte von diesem Ötzi genannten Menschen ist nicht nur die seines Lebens. Er ist ein Spiegelbild von uns heutigen Menschen. Er hilft auch, unsere Zeit zu verstehen. Hier geht es um das eine und das andere Leben, dieses Menschen, der uns vielleicht auf ewig erhalten bleiben wird. Die Fundgeschichte des Mannes im Eis war geprägt von Zufällen, von glücklichen Umständen, von unerwarteten Ereignissen und von sogenannten Glücksfällen. Sie umfasst jedoch nicht nur die Auffindungsgeschichte der Mumie, sondern auch die jeweiligen, ganz individuellen Fundgeschichten der dazugehörigen Kleidung und der Ausrüstungsgegenstände des Mannes, die nicht alle zum gleichen Zeitpunkt und am selben Ort zum Vorschein gekommen sind. Mindestens 13 verschiedene Fundbergungsetappen, verteilt auf die Jahre 1991 bis 1994, sind dokumentiert. Im archäologischen Bereich treten Zufallsfunde häufig auf. Oft sind es Laien, die mit zufälligen Auffindungen konfrontiert werden. Archäologische Objekte werden daher oftmals nicht gleich als solche erkannt. Das war schon damals bei der Auffindung von menschlichen Skelettknochen aus dem Neandertal bei Düsseldorf im Jahre 1856 der Fall. Hauptaugenmerk wird nun aber auf die unglaublichen Zufälle gelegt, die zur Auffindung des Mannes aus dem Eis geführt haben. Laut Lexikon sind Zufälle Vorfälle, die unvorhersehens kommen. Als Zufall wird das bezeichnet, was ohne erkennbaren Grund und ohne Absicht geschieht. Das Mögliche, das eintreten kann, aber nicht eintreten muss. Das Ehepaar Erika und Helmut Simon aus Nürnberg verbrachte zum vierten Mal ihren Urlaub in Südtirol, um zu wandern und die wunderbare Bergwelt zu genießen. Für Mittwoch, den 18.09.1991, war ein Tagesausflug in das Hochgebirge geplant. Ziel war der majestätische Gipfel des Similaun. Etwa 2 Stunden verweilten die beiden in der Similaun-Hütte, bevor sie sich doch noch entschlossen, den Gipfel zu erklimmen. Das Gelände hatte sich im Vergleich zum Vorjahr, wetterbedingt durch das große Abschmelzen des Gletschereises, verändert. Gletscherspalten taten sich auf und so kam es zu einer weiteren Verzögerung, da sich die Simons im Gelände verstiegen hatten. Für die Simons war es aber nun zu spät geworden, um wieder ins Tal abzusteigen. In der Dunkelheit wollten sie den Abstieg von der Similaunhütte zum Parkplatz im Tal nicht mehr riskieren. Der Zufall wollte es so, dass sie nun ungeplanterweise die Nacht in rot-weiß karierter Bettwäsche der Alpenvereinshütte verbringen mussten. Der Donnerstag, der 19.09.91, präsentierte sich mit herrlichstem Bergwetter. Renate und Andreas Gangelberger hatten die Tour auf die Finalspitze vor. Sie luden das Ehepaar Simon zur Tour ein. Erika wollte eigentlich nach Bozen zum Shopping und strebte den Abstieg ins Tal an. Die Gangelbergers mussten die Simons geradezu überreden, mitzukommen. Und so erklommen sie gemeinsam die Finalspitze. Beim Abstieg trennten sich die beiden Paare. Die Gangelbergers mussten zurück ins Ötztal und die Simons zurück zur Similaunhütte, wo sie einen Teil ihres Gepäcks deponiert hatten. Der Zufall wollte es, dass sie sich nicht eben 5 Minuten früher oder später trennten. Der Abkürzungsweg wäre ein anderer gewesen. Erika und Helmut überquerten ein Schneefeld und peilten in der Ferne ein sogenanntes Steinmantel an, das den Weg zur Similaunhütte markierte. Sie kamen zu einem Schmelzwassersee. Sie fragten sich noch, sollen wir rechts herum oder links herum? Der Zufall führte sie links herum. Und plötzlich standen sie vor dem Mann im Eis, dem Fund ihres Lebens. Einen Fund, nach dem sie nicht gesucht hatten. Ein Fund, den sie zufällig machten. Ein Fund, der ihr Leben verändern sollte. Es war der 19.09.1991, gegen 13.30 Uhr. Der Tag mit dem magischen Datum, wie es der Finder selbst immer nannte. Das Datum ist durch die Symmetrie der Zahlen auffällig. Und die Zahlen sind von vorne und von hinten sozusagen gleichermaßen zu lesen. Ein weiterer Zufall. Erika und Helmut Simon prägten sich die Stelle genau ein, stiegen zur Similaunhütte ab und meldeten den Fund dem Hüttenwirt Markus Bierbammer, der die zuständigen Behörden informierte. Der größte Zufall und zugleich Glücksfall für die Wissenschaft war, dass das Ehepaar Simon aus Nürnberg zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Genau in dem Zeitfenster, als die Leiche aus dem Gletschereis ausaperte, führte der Weg der Finder an dieser Stelle am Thiesenjoch vorbei. 4 Tage später wäre der Fund wieder eingeschneit gewesen. Konrad Spindler war der erste Archäologe, der dem Mann im Eis, den Ureinwohner des Ötztals, den Urtiroler, zu Gesicht bekam. Der Fachmann erkannte den Fundkomplex sogleich als urgeschichtlich. Mindestens 4000 Jahre oder älter. Das waren seine Worte beim ersten Anblick. Die Bergung der Mumie im gerichtlichen Auftrag wurde am Tag 5, am Montag, den 23.09.1991, fortgesetzt. Um 13.50 Uhr erfolgte schließlich der Abtransport mit dem Hubschrauber. Der Fund ist aber auch politisch brisant. Schon kurz nach der Bergung ist unklar, ob die Fundstelle nicht doch, im Gegensatz zu ersten Aufnahmen, auf italienischem Staatsgebiet liegt. Reinhold Messner, ganz im Sinne seiner Südtirol-Umrundung auf Öffentlichkeit bedacht, reichert sein Thema um eine weitere Facette an. Er reklamiert den Mann aus dem Eis für Südtirol. Der in den Medien ausgetragene Streit um die Nationalität will dennoch nicht verstummen. Erst die Stellungnahmen und Einigung der beiden Landesvertreter aus dem österreichischen Bundesland Tirol und der autonomen Provinz Bozen-Südtirol bereiten dem ein Ende. Wiederum über die Medien geben die beiden öffentlich bekannt: Der Fund ist Eigentum des Landes Südtirol. Die wissenschaftlichen Untersuchungen werden an der gemeinsamen Landesuniversität Innsbruck durchgeführt und beide Länder geben gemeinsam eine wissenschaftliche Dokumentation der Ereignisse heraus. Bevor wir auf die letzten Stunden des Eismannes näher eingehen, nochmals zusammengefasst ein paar Worte zur Fundstelle selbst. Die Mumie wurde beim 3208 Meter hohen Thiesenjoch in den Ötztaler Alpen oberhalb des Niederjochferners gefunden. Das Thiesenjoch, eine Senke des Schnallkamms zwischen der Fenelspitze und dem Similaun, verbindet das Schnallstal mit dem Ötztal. Die Fundstelle ist eine Felsmulde, die einst von Gletschereis bedeckt war. Das Eis konnte sich in der Mulde wegen der unbedeutenden Neigung und der Nähe zur Hangkante nach Westen nie bewegen und Scherkräfte ausüben. Ötzi war vielmehr an dieser Stelle dank der unbeweglichen Eismasse über ihm bestens geschützt. Erst beim Rückzug des Gletschers, durch starkes Abtauen im ungewöhnlichen heißen Sommer des Jahres 1991, wurden die Fundobjekte freigelegt. Thiesenjoch. Im Frühsommer vor etwa 5300 Jahren. Der drahtige Mann mittleren Alters. Untersuchungen werden ein Alter von ca. 45 bis 46 Jahren ergeben, ist müde vom Aufstieg aus dem Tal bis über die Baumgrenze. Unterwegs hat er Wasser von den umliegenden Bächen getrunken. In seinen Lungen und im Darminhalt konnten Pollen und Pflanzen nachgewiesen werden, die nur im Frühling und Frühsommer blühen. Hatte also zur Zeit seines Aufstieges auf der Höhe noch Schnee gelegen? Die Ereignisse der vergangenen Tage müssen ihn gezwungen haben, seine Waffenausrüstung zu erneuern. Der halbfertige Bogen und die Rohlinge der Pfeilschäfte zeugen davon. Nur zwei der 14 Pfeile in seinem Köcher sind einigermaßen schussbereit und sie stammen nicht aus derselben Hand. Zu unterschiedlich ist ihre Machart. Die rechte Hand ist schwer verletzt. An der Brücke zwischen Daumen und Zeigefinger zieht eine tiefe Fleischwunde bis auf den Knochen. Diese Hand ist vorerst nicht zu gebrauchen. Ein Einsatz im Kampf ausgeschlossen. Der Mann sucht nach einer einigermaßen sicheren, nicht gleich einsehbaren Stelle zwischen den Felstrümmern, um sich auszuruhen. An die Felsränder der Mulde lehnt er seine Ausrüstung. Sie wird Jahrtausende später unregelmäßig verstreut, teils im Schmelzwasser schwimmend, teils im Eis festgefroren, geborgen werden. Über die weiteren Ereignisse hoch oben am Hauslabjoch kann nur mehr spekuliert werden. Ob sich der Pfeilschütze heimlich im Schutz der mannshohen Felsblöcke angeschlichen hat oder sein Opfer am Joch schon erwartet hat, wird sich wohl nie klären lassen. Auch die Einschätzung der Stellung des Schützen zu seinem Opfer und umgekehrt, die Berechnung der Schusswinkel und der Schussentfernung sind zu vielen Variablen unterworfen, als dass verlässliche Schlussfolgerungen möglich wären. Der Pfeil trifft das Opfer wie ein Blitzschlag, unvorbereitet und mit enormer Wucht. Man kennt die verheerende Wirkung ähnlicher Pfeilgeschosse von der Jagd und von Beschreibungen der Kämpfe zwischen nordamerikanischen Ureinwohnern und Siedlern. Der Mann verliert das Gleichgewicht, fällt bei den unregelmäßigen Bodenverhältnissen nieder. Der Schmerz ist brennend und lähmend zugleich. Raubt ihm die Sinne. Vielleicht schlägt der Kopf beim Hinfallen auf einen Stein auf. Ein Bruch des oberen rechten Backenknochenbogens und der hinteren linken Schädeldecke könnten davon zeugen. Der Getroffene liegt am Boden, ist betäubt oder gar bewusstlos. In weniger als einer Minute wird der Blutverlust aus der zerfetzten Oberarmschlagader so groß sein, dass sein Gehirn nicht mehr ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt sein wird. Dann überkommt ihn endgültig die Dunkelheit. In ein paar Minuten wird der Blutdruck in seinen Arterien so niedrig sein, dass sein Herz bei höchster Frequenz leer pumpt. Dies ist das Ende. Für diese Todesursachenhypothese gibt es unwiderlegbare forensisch-pathologische Beweise. Das Fehlen von Leichenflecken und die Blutleere der Arterien. Was war das Motiv für die Tat? Fand der Angriff tatsächlich auf dem Thiessenjoch statt? Oder wurde der tote Körper erst später aus dem Tal in die Hochgebirgsregion gebracht? Warum blieb das wertvolle Kupferbeil beim Toten? Wo verblieb der Pfeilschaft? Handelt es sich bei dem Mann doch nicht um einen einfachen Hirten oder Jäger, sondern um einen Würdenträger oder gar um einen Schamanen? Laut Computertomographie entspricht die Lage der Pfeilspitze nicht genau jener, bei der es zur Verletzung des Blutgefäßes kam. Nur das Entfernen des Pfeilschaftes, ein ruckartiges Ziehen und Drehen am Schaft, mit dem Ziel, diesen von der widerhakenartig geformten Spitze abzulösen, kann eine Verschiebung der Pfeilspitze im Körper verursacht haben. Hat der Schütze das Opfer, nachdem es am Felsboden aufgeschlagen und liegen geblieben war, etwa an der rechten Hand gepackt und auf den Bauch gedreht, um den Pfeilschaft zu entfernen? War der Pfeilschaft ein verräterisches Merkmal für den Schützen, der unerkannt bleiben wollte? Viele dieser Fragen sind und bleiben möglicherweise noch lange oder für immer unbeantwortet. Die Akte Ötzi, der Mann aus dem Eis, kann noch lange nicht geschlossen und archiviert werden. Zu viele Fragen sind offen, zu wach das Interesse und die wissenschaftliche Neugier der Archäologen und Anthropologen. Eines scheint jedoch klar zu sein: Es braucht wieder eine spektakuläre Entdeckung, um der Recherche über Ötzis Tod neuen Schwung zu geben. Nun auch noch ein paar kurze Informationen zum wertvollsten Artefakt, das bei Ötzi gefunden wurde, sein Kupferbeil. Das mitgeführte Kupferbeil ist vollständig erhalten. Die Klinge besteht zu 99% aus Kupfer, das laut neuesten Analysen aus südtoskanischem Erz gewonnen wurde. Während kupferne Beilklingen aus dem 4. Jahrtausend vor Christus in einiger Anzahl bekannt sind, ist Ötzis Beil das einzige, das geschäftet erhalten ist. Mit diesem Beil war es möglich, Bäume zu fällen. Ötzi könnte ein angesehener Mann gewesen sein, da Kupfer zu dieser Zeit sehr wertvoll war. Möglicherweise war das empfindliche und wertvolle Beil allerdings gar nicht als Werkzeug gedacht, sondern als Waffe. Doch wo befindet sich die Gletschermumie heute? Diese ist seit März 1998 im Original im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen ausgestellt. Durch ein Glasfenster kann das Museumspublikum einen Blick in die Kühlzelle werfen, in der die Mumie auf einer Präzisionswaage bei gletscherähnlichen Bedingungen, also bei minus 6 Grad Celsius und 99% Luftfeuchtigkeit, gelagert und konserviert wird. Regelmäßig wird die Mumie mit sterilem Wasser besprüht, um dem Feuchtigkeitsverlust entgegenzuwirken. Alljährlich zählt das Museum an die ca. 250.000 Besucher. Nachträglich noch ein paar Details zu seiner Anatomie. Der ca. 1,54 Meter große und 13 Kilogramm schwere, gefriergetrocknete Leichnam ist nahezu unversehrt und vollständig. Das wahrscheinliche Sterbealter wird mit 45 bis 46 Jahren angegeben, wobei eine Abweichung von bis zu plus minus 5 Jahren möglich ist. So wie der Eismann inzwischen gesichert ist, wird er uns moderne Menschen immer zum Nachdenken verleiten. Dabei geht es gewiss nicht nur darum, woher wir kommen und wie wir uns entwickelt haben. Denn dass wir da unglaubliche Fortschritte gemacht haben, ist allzu offensichtlich. Wir fahren mit Seilbahnen in die Berge und auf Skiern wieder hinab. Wir machen Feuer auf Knopfdruck und können allein auf uns gestellt auch in 3000 Metern Höhe mit dem Mobiltelefon um Hilfe rufen. Wir schießen nicht nur auf 50 Meter genau, sondern noch viel weiter, als das Auge reicht. Wir haben immer zu essen und müssen uns kaum noch bewegen, jedenfalls in unserer westlichen Zivilisation. Das ist dann allerdings auch der Preis, den wir für den Fortschritt bezahlen müssen. Der Eismann hatte zwar abgenutzte Zähne und ein wenig Arterienverkalkung, auch Peitschenwürmer und Flöhe, aber keinen Gelenkverschleiß und keinen Bandscheibenvorfall und mit Sicherheit keinen Bluthochdruck, Allergien, Diabetes oder gar Darmkrebs. Im Vergleich zu vielen heute 50-Jährigen war der Eismann körperlich fit. Er hätte vielleicht sogar unser durchschnittliches Lebensalter erreicht. Die Beschränktheit des Lebens teilen wir aber nach wie vor mit ihm. Vor allem aber bringt uns der Eismann zum Nachdenken, was uns Menschen ausmacht und wie wir miteinander umgehen. Warum finden wir es so faszinierend, uns mit ihm in eine Zeit hineinzuversetzen, die angeblich vergangen ist? Warum stehen wir vor dem Südtiroler Archäologiemuseum Schlange, um einen toten Menschen hinter Panzerglas zu betrachten? Warum sprechen wir darüber, dass dem Eismann das 12. Rippenpaar fehlte und bei ihm die Weisheitszähne nicht angelegt waren, aber nur hinter vorgehaltener Hand über seine Geschlechtsteile? Warum reden wir von einem Fluch, wenn wir doch genau wissen, dass so etwas zu glauben Unsinn ist? Der Eismann wirft ständig Fragen auf. Vielleicht sollten wir Menschen uns wundern, wenn wir darauf plötzlich keine Antworten mehr haben oder keine Fragen mehr zu ihm haben. Vielleicht dient er als Maßstab für unser eigenes Leben. Vielen Dank und bleiben Sie weiterhin unbedingt dabei, denn es gibt immer noch viel zu erzählen.